Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen von und mit Katrin Jakob.
Und Kim Seidler auf der anderen Seite des Bildschirms, voller Tatendrang, mir jetzt zuzuhören bei meinem ganzen Geschwader, was ich vorbereitet habe für diese wirklich großartige, starke Frau, nämlich Monica Lewinsky. Und ich sehe, du ziehst die Augenbrauen nach oben, fragst dich wahrscheinlich wie viele andere Hörerinnen und Hörer da draußen, um Himmels Willen, warum denn Monica Lewinsky, die hatten wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Sie wurde mir vorgeschlagen von einer ganz lieben Freundin von mir. Grüße gehen raus an Milena, die meinte, beschäftige dich mal ein bisschen näher mit dieser Frau, dann wirst du verstehen, warum die gut in euren Podcast passt. Und ich muss sagen, du nickst auch schon, weil du hast auch ein bisschen dich mit ihr beschäftigt, ne?
Ja.
Das ist wirklich eine ziemlich krasse Nummer. Also ich habe da so einiges vor mir, was ich mitgebracht habe an Informationen und versuche mich da durch zu manövrieren, auch mit deiner Hilfe. Wann war eigentlich was, wie und wie kommt es jetzt dazu, dass sie der Name eines der größten Bedrohungen der amerikanischen Demokratie, kann man ja fast sagen, wurde, nämlich die Lewinsky-Affäre. Übrigens, wenn man auf Englisch das Ganze auf Wikipedia sucht, dann heißt das Clinton-Lewinsky-Affair. Auf Deutsch heißt es nur die Lewinsky-Affair.
Was
fand ich auch, ja. Was echt traurig ist. Ja. Auch besser bekannt als Monica-Gate, Zipper-Gate und was gab es da noch so? Tailgate in Anlehnung an diese ganzen Gates.
Watergate-Affäre.
Genau, Watergate, Iran-Gate, da haben die Amis unter Reagan gemauschelt mit den, ich glaube, das war irgendwie ein illegaler Verkauf an die iranische Regierung und aus diesem Waffenverkauf haben sie dann irgendwelche Kontrarebellen in Nicaragua gesponsert. Also es wird auch noch komplizierter als die Lewinsky-Affäre, aber das sozusagen der dritte große Gate-Skandal in den USA. Und ich fange noch nicht an, bevor ich nicht den Hinweis losgeworden bin, ne, stets bemüht und so. Gesagt, da gibt es viele kleine Schritte. Wir versuchen das große Ganze jetzt mal abzudecken. Und ich bitte darum, dass, wenn mir da der ein oder andere Fehler passiert, könnt ihr mir gerne schreiben oder uns und uns darauf hinweisen. Und Hinweis Nummer 2, es wird sicherlich auch sexualisierte Sprache in dieser Folge vorkommen, für den Fall, dass Minderjährige zuhören wollen.
Absolut.
Was sie vielleicht jetzt extra tun. Ich starte mal ganz simpel mit der Kindheit und da kann ich sagen, Monica Semil Lewinsky ist am 23. Juli 1973 in San Francisco, also im Norden Kaliforniens, geboren und wuchs in einer sehr wohlhabenden Familie auf, wie es hier heißt, in Südkalifornien, in der Region Westside Brentwoods. Das ist in der Nähe von L.A. bzw. Beverly Hills. Sie wird auf Wikipedia bezeichnet als US-amerikanische Psychologin, was ich ganz schön finde, dass zuerst der Beruf kommt und dann erst, dass sie zu internationaler Bekanntheit gelangte, eben durch die besagte Affäre, die ich gerade schon andeutete. Ihr Vater war Onkologe, der lebt zwar noch, aber arbeitet nicht mehr als solcher. Übrigens Sohn deutscher Juden, die aus Nazi-Deutschland geflohen sind. Da war er ungefähr 14 Jahre, so ein Teenager, 14 Jahre alt, erst über Salvador und dann weiter in die USA. Ihre Mutter, geborene Marsha K. Walensky, ist eine Autorin von unter dem Pseudonym Marsha Lewis. Sie hat übrigens so eine Klatschbiografie geschrieben über das Privatleben der drei Tenöre. Man sagt ihr auch nach, dass sie da offensichtlich eine Affäre mit dem Opernstar Placido Domingo hatte und hat das natürlich dann auch, als dann diese Affäre zwischen Clinton und ihrer Tochter bekannt wurde, hat das auch dann zum Anlass genommen, da Vergleiche zu ziehen. Naja, was die Presse dann halt so draus macht. Von Geschwistern ist hier nicht die Rede, beziehungsweise nicht aus dieser Ehe der Eltern. Die Eltern haben sich dann getrennt und wieder geheiratet. Die Scheidung, sagt sie selber, war für sie auch eine sehr schwere Zeit. Das war so Ende der 80er Jahre, da war sie auch im Teenageralter. Der Vater heiratete, ist auch immer noch mit seiner jetzigen Frau verheiratet, Barbara. Aus der Ehe gehen, glaube ich, auch noch ein, zwei Geschwister hervor. Und die Mutter hat einen Medienmanager geheiratet. Sie ist relativ gläubig aufgewachsen. Die Eltern sind regelmäßig in der Nähe von Los Angeles in den Sinai-Tempel gegangen. Monica hat auch die Sinai Akiba Akademie besucht. Das ist so eine recht religiöse Schule. Hat eine ganz normale Elementary School, also Grundschule, Middle School und auch High School besucht, hat aber nebenbei eben diese Sinai Akiba Academy besucht. Sie ist übrigens zur Beverly Hills High School gegangen. Für diejenigen unter euch, die Beverly Hills 90210 sehr geliebt haben, wie ich, da hat sie 91 ihren Abschluss gemacht. Nach ihrem Abitur ist sie zunächst auf das Santa Monica College gegangen für 2 Jahre. Das ist ein Community College und arbeitete parallel für die Theaterabteilung der Beverly Hills High School sowie in einem Krawattengeschäft, um sich da so ein bisschen was dazu zu verdienen. 1992 begann sie eine angeblich 5-jährige Affäre mit ihrem damaligen Highschool-Schauspiellehrer. Ich erzähle das deswegen, weil der Mann verheiratet war zu dem Zeitpunkt und das später auch nochmal in der Affäre mit Clinton beziehungsweise der Öffentlichwerdung dann thematisiert wurde. 1993 ist sie an das Lewis and Clark College in Portland in Oregon, hat sie sich eingeschrieben, wo sie mit dem Bachelor in Psychologie 1995 abschloss. Dann folgt eine Zeit, die uns alle, nicht nur sie, sehr beschäftigt hat. Das waren ja auch nur ein paar Jahre, aber die haben ihr Leben mehr oder weniger verändert. Nämlich ist sie über Family Connection an ein Praktikum im Weißen Haus gelangt, zunächst unbezahlt, genau, und später dann hat sie eine bezahlte Stelle angeboten bekommen, die sie auch genommen hat. Da ist sie dann in die Legislative Affairs gewechselt, nämlich im Dezember 95. Jetzt dröseln wir mal auseinander, was dann passierte, ne? Und kommen erst. Jetzt wird's spannend. Bill Clinton scheint offensichtlich auch kein Kostverächter gewesen zu sein. Es hat sich, um es jetzt schon mal vorwegzunehmen, es wurde ihm nachgesagt, dass er seine Finger nicht von sich lassen konnte. Unter anderem hat ihn auch eine Regierungsangestellte und Mitarbeiterin von ihm während seiner Amtszeit als Gouverneur von Arkansas dann später verklagt. Paula Jones ist diese Frau, die hat dann in einem Zivilprozess ihm vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben.
Paula Jones wurde ins Hotelzimmer von ihm gerufen und er hat gefordert, dass sie ihn oral befriedigen solle. Und sie hat sich dann geweigert und hat ihn dafür dann angeklagt. Und um das Ganze nochmal zu ergänzen, er hat auch sogar Paula Jones beauftragt, ihm Affären zu organisieren. Oh. Und deswegen wird das Ganze Troopergate auch genannt, weil der Name leitet sich von Trooper ab, dem damaligen Dienstgrad von Patterson und Perry, weil das sind die beiden Polizisten von der, du sagst es mal so schön, aber ich sagte Kansas State Police. Die Affäre Arkansas mit der Beschuldigung ins Rollen gebracht hatten.
Das zeigt so eine moralische Disposition, sage ich jetzt mal, von Bill Clinton und rückt diese ganze Affäre natürlich auch noch mal ein bisschen in ein anderes Licht. Er dann so, ja, wir dürfen zu Monica, wir dürfen uns jetzt nicht weiter sehen. Vielleicht wurde er auch geläutert, vielleicht hat er auch Hillary doch wieder geliebt oder hat er festgestellt, das ist moralisch nicht korrekt, konnte von dieser Frau aber auch nicht lassen, die er immer wieder angerufen hat, wenn er sich einen blasen lassen wollte, und hat aber offensichtlich auch nie wirklich mit ihr Sexual Intercourse gehabt. Das heißt, wurde nicht sexuell aktiv ihr gegenüber. Er fand immer, Sex bedeutet, zwei Menschen liegen aufeinander und haben dann sozusagen Verkehr miteinander. Und
also der Oralsex ging ja auf beide Seiten. Also das, was sich bei mir traumatisierend in mein Gehirn eingebrannt hatte, war die Zigarre. Richtig, die Zigarre, die bei ihr unten drin
eingeschoben wurde.
Genau. Ja.
Also es wird schon...
Genau, sein Geschlechtsteil ist nicht in ihr Geschlechtsteil hineingerutscht, und damit gab es auch einen öffentlichen Diskurs darüber, was ist eigentlich Geschlechtsverkehr. Und die Auffassung der Anwälte natürlich, weil er vorher ja Meineid getätigt hat, weil er ja gesagt hat, er hatte keine, I did not have a sexual relationship with that woman.
Das hat übrigens auch Lewinsky verneint. Sie musste nämlich 98 eine eidesstattliche Erklärung im Fall Paula Jones einreichen, beziehungsweise hat eben jenes getan, in der sie jegliche körperliche Beziehung zu Clinton bestritt, und das unter Eid. Und da wird es dann natürlich auch für sie ein bisschen pikant, ne? Diese Tatsache hat dann auch, und jetzt geht die ganze Sache ins Rollen. Und ich versuche jetzt wirklich hier Schritt für Schritt vorzugehen. Also, Monica Lewinsky wird ins Pentagon versetzt, weil jetzt die Mitarbeiter denken, es wird jetzt hier echt so ein bisschen heikel, Leute. Weg mit der Monica, weg von ihrem Chef. Auch da hat er sie ja immer so ein bisschen angerufen. Und als sie im Pentagon arbeitet, freundet sie sich mit Linda Tripp an. Das ist auch eine Mitarbeiterin im Pentagon, und vertraut ihr in Telefongesprächen an, dass sie eine Affäre mit Clinton hat oder hatte. Und was macht Linda Tripp? Sie zeichnet diese Gespräche auf und sagt ihr auch, hey, ne, alle Beweismittel, behalte die mal schön. Dazu gehörte übrigens auch ein blaues Kleid, auf dem sich ein Spermafleck befand. Linda Tripp stellt dann irgendwann fest, und jetzt kommt ein drittes Verfahren sozusagen in dieses ganze große Bild. Also ihr merkt da draußen, es wird jetzt ein bisschen kompliziert. Und zwar gibt es einen unabhängigen Anwalt, der von der Staatsanwaltschaft beauftragt wurde, sich an die Fersen der Clintons zu heften, nämlich in der sogenannten Whitewater-Affäre. Da ging es um Landkäufe in den Ozarks, in einem Gebiet der USA. Da haben irgendwie die Clintons Leute unter Druck gesetzt. Steuerhinterziehung wurde ihnen vorgeworfen. Er konnte das denen, um es schon mal vorwegzunehmen, nie so richtig nachweisen. Aber nun war Ken Starr an die Fersen von Clinton geheftet, der ja nun im Weißen Haus war. Und was für ein Triumph wäre das gewesen, ihm im Weißen Haus dieses Fehlverhalten nicht nur, sondern auch eben diese Straftat nachweisen zu können, was ihm nicht gelungen ist. Und dann hat die Linda Tripp gemeint, sie müsste ihm da irgendwie zu Hilfe eilen und hat ihm dann diese Bänder zugespielt. Und dann hat Ken Starr, der hatte da relativ viel Freiraum, der durfte da agieren und auch Leute vorladen, unter anderem auch Monica Lewinsky, und hat sie dann im Hotelzimmer stundenlang befragt und unter Druck gesetzt, wenn du jetzt nicht die Wahrheit sagst, dann, ne, kriegst du hier richtig Ärger.
Ihr wurde Immunität versprochen, wenn sie aussagt.
Ja, das kam dann später. Da hat sie dann gesagt, okay, na gut, dann gebe ich dir hier auch das Kleid. Das hast du dann schon mal. Immunität bedeutet, dass du geschützt bist vor der Strafe, weil, ne, sie hatte ja nun in diesem einen Verfahren gelogen. Wenn du jetzt zusammen auch mit Bill Clinton vor einer Grand Jury aussagst, um zu überprüfen, ob es hier zu einem Strafverfahren kommt, dann sei dir Immunität gewährt. So, der Whitewater-Ermittler, da wird dann weiter ermittelt auf Lewinsky, und dann kommt Paula Jones da auch noch irgendwie ins Blickfeld, und dieser Typ Bill Clinton sieht wirklich nicht besonders gut aus in dem ganzen Spiel. Mal abgesehen davon, dass natürlich auch die Monika Lewinsky betrogen wurde von einer angeblichen Freundin. Da ist wahnsinnig viel Druck gewesen auf dieser jungen Frau, die auch Anfang 20 war und doch eigentlich nur in ihren Chef verknallt. Und die wurde dann so in diese Mühlen integriert und jetzt kommt eigentlich das Schlimme, diese Aufnahmen geraten an die Presse.
Es ist im Internet tatsächlich, weiß nicht mehr, welche Seite es war.
Drudge Report heißt die genau. Seite.
Und das erste Medienunternehmen, was es aufgegriffen hat, war die Washington Post. Und richtig. Dann war kein Halt geboten. Das Internet hat ja auch in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahren, die erste Blütephase gehabt. Und sie war Patient Null. Ja, also sie ist die erste, die Cyberbullying, nennt sie es Cybermobbing, den Begriff kennen wir, dem zum Opfer gefallen ist. Weil vorher konnte man Medien, das klingt ein bisschen merkwürdig, aber Medien konnte man ja lenken. Das heißt, konnte mit einstweiligen Verfügungen gegen vorgehen, dass da nichts geleakt wird. Aber im Internet, wir kennen das selber, auch aus der heutigen Zeit noch.
Hast du keine Chance.
Mhm. Genau.
Und der Drudge Report ist so eine Art Blog und da hat sich die Washington Post drauf gestürzt. Und innerhalb von kürzester Zeit, und Monika Lewinsky hat einen TED-Talk, den ich sehr empfehlen kann, du hast den auch gesehen, Kim, gehalten. Da ging es dann darum, von heute auf morgen stehst du nackt im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. Darüber, ne, vor allem jetzt Internet, deswegen Patient Null, Patient Zero, wie sie es nennt, und wirst auf einmal zum Bimbo. Und das Interessante ist, irgendwie haben alle gedacht, ja, diese kleine Schlawinerin, ne, die hat da Präsidenten verführt und wow, also das ist schon, und dann im Oval Office und
Das ist so interessant, weil es war ja nicht nur sie, sondern sie ist einfach jetzt sozusagen diejenige gewesen, wo man Proof hatte und Belege hatte. Deswegen ist sie ob sie einstehen wollte oder nicht, mehr oder minder. Es geht um die Tatsache, dass jemand, der in einer Machtposition ist, wir kennen das aus der MeToo-Debatte von Weinstein, der seine Machtposition ausnutzt und jemand, der in einer starken Abhängigkeit ist und besonders eine Praktikantin oder eine Junior-Person, ist in einer starken Abhängigkeit von dieser Machtposition, von dieser Machtperson. Und darum ging das im Großen und Ganzen. Nur, es hätte einfach...
Sie war auch ein bisschen verknallt, ne? Also es ist jetzt nicht nur so, dass er dann sagt, wenn du nicht mit mir schläfst, dann passiert das und das. So unter Druck setzen, wie das auch Weinstein oft nachgesagt wurde. Mhm. Sie war da auch schon echt verknallt. Aber er hat es auch auszunutzen gewusst. Interessant ist, ne? Es wird nun also öffentlich. Die Washington Post springt drauf. Und das ist neben der New York Times so das große Ding, ne? Also wenn die was aufgreift, dann schwappt das übers ganze Land. Und es war monatelang natürlich Thema in den Medien. Er hat dann am 26. Januar 98, also unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitschnitte, der Telefonate, eine Pressekonferenz gegeben, wo er das so ein bisschen am Rande abgetan hat. So, Leute, ich hatte keine sexuelle Beziehung zu dieser Frau, diese Frau, auch immer gerne so zitiert, Miss Lewinsky. Aber die haben natürlich nicht locker gelassen, so die
Medien. Aber das war auch eine absolute Frechheit, ne? Er hat dann ja gesagt, now I have to go back to work on my State of the Union speech and I worked until pretty late last night. But I wanted to, also auf Deutsch, jetzt muss ich zu meiner Arbeit an der Regierungserklärung zurückkehren. Ich habe gestern bis spät in die Nacht daran gearbeitet, aber ich möchte dem amerikanischen Volk eines sagen. Ich möchte, dass Sie mir zuhören. Ich werde es erneut sagen. Ich hatte kein sexuelles Verhältnis mit dieser Frau, Miss Lewinsky. Mhm. Ich habe nie jemanden aufgetragen, für mich zu lügen, nicht ein einziges Mal, niemals. Diese Vorwürfe sind unwahr und ich muss nur zurück für das amerikanische Volk arbeiten. Vielen Dank.
Ja. Halleluja. Also der sagt, sorry Leute, ich habe wirklich Wichtigeres zu tun. Ja. Und eigentlich würde man ja meinen, um Himmels Willen, ist jetzt ja auch nicht das erste Mal, dass ein Präsident der Vereinigten Staaten oder irgendeiner, der da oben sitzt, egal in welcher Regierung, eine Affäre mit einer Praktikantin hat, sei es drum. Aber da kam ja noch dieses pikante Detail dann hoch und darauf haben sich natürlich denn die Medien auch gestürzt, dass er Meineid geleistet hat. Es kommt nun also so, dass Bill Clinton und Monica Lewinsky gebeten werden, vor einer Grand Jury auszusagen. Eine Grand Jury, das ist die Gesamtheit der Geschworenen, die nach US-amerikanischem im Strafprozessrecht in einem nicht öffentlichen Verfahren darüber entscheidet, ob die von der Staatsanwaltschaft hervorgebrachten Tatsachen und Anschuldigungen eine Klage bzw. eventuell einen Prozess rechtfertigen. So, und da sind nun also Clinton, der nicht persönlich aussagt, der macht das über Video, aber Lewinsky schon. Und im Gegenzug hat sie halt Immunität erhalten. Und am 17. August 98 gibt er nun also er Clinton, zu vor dieser Grand Jury, dass er eine unangemessene Beziehung zu Lewinsky gehabt hat. Er sagt aber auch, Sexual Relations, um das mal kurz zu erklären, für mich waren Sexual Relations immer dann der Fall, wenn ich auch etwas gebe, ne? Aber hier wurde ja nur performed on me. Also mir wurde sozusagen hier Spaß bereitet, aber das ist für mich noch keine Sexual Relations. Und also es ist wirklich wahnsinnig interessant. Und dann hat er ja auch nochmal in der Stellungnahme dann gesagt, ich habe keine sexuelle Beziehung zu dieser Frau, also Gegenwartsform. Und da gibt es dieses berühmte Zitat, it depends on the definition of the word is. Also what meaning the word is, also Gegenwartsform. Ne? Ich habe natürlich, jetzt zu dem Zeitpunkt hatte er dann auch nichts mehr mit ihr. Also er hat da schon versucht, sich da so richtig rauszulavieren. Und
hat ja auch Top-Anwälte am Start im Gegensatz zu Lewinsky. Ne? Und das darf man nicht vergessen. Also 2 Jahre war diese Lewinsky-Affäre, die ja nicht Clinton-Affäre heißt, hatten wir schon mal gesagt, aber ich finde es total relevant.
Ja.
Die ist da in einem Meer des Alleinseins geschwommen und war wirklich die Buhfrau der Nation. Und für
absolut.
2 Jahre.
Ich erinnere mich auch daran. Ich weiß nicht, du warst ja auch schon, ne? Also 98, da waren wir in der Schule, beziehungsweise ich gerade Abitur. Ich habe so gedacht, um Himmels Willen, Mädel, und was hast du denn da gemacht? Ich habe das gedacht.
Kennst du noch Saturday Night Live? Da wurde
ja,
sich
na klar. Auch
als dummes Flittchen porträtiert in der Sketch-Show, ne? Und das Kleid wurde dann zum Kultobjekt sozusagen exponiert. Also.
Na, so wie der Heilige Gral, das Sperma von Bill Clinton. Ich finde das bemerkenswert. Wie um Himmels Willen ist das passiert, wo doch klar war, also Moment mal. Ich meine, okay, klar, dieser Ken Starr als Sonderermittler hat sich nun wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert und hat auch den Fehler gemacht, auch Leute unter Druck zu setzen. Und also das ging ja so weit, zum Beispiel, er durfte auch mit dem FBI da zusammenarbeiten, dass das FBI Liebesbriefe auf dem Computer von Monica Lewinsky wiederhergestellt hat, die sie nie abgeschickt hat. Also da sind Sachen und Gemauschel gelaufen. Dieser Bluthund, der hat sich da nicht mit rumbekleckert.
Aber also, ich glaube, um das Ganze, die Komplexität zu umreißen, die wurde ja ab dem Zeitpunkt gejagt, von Paparazzi nachgestellt, die Familie wurde gejagt, die Zukunftspläne waren zerstört, ne? Sie wollte ja Gerichtspsychologie studieren, das Weiße Haus, allen voran natürlich die First Lady Hillary Clinton, hat sie absolut dämonisiert und sie war die Böse in dieser ganzen Konstellation. Ja. Der eigentliche Böse an der Sache war aber eigentlich Clinton. Total. Er ist der Ehezerstörer.
Sie ist die Ehemann-Verführerin gewesen. Und jetzt nochmal zurück zu dieser ersten Affäre, die ich da angekündigt habe. Das kam natürlich auch nochmal nach oben. Dieser Andy Bleiler, also ihr Schauspiellehrer an der Highschool, da hatte sie ja angeblich. Also es kamen so viele Sachen dann hoch und dieses arme Mädel. Wir kommen jetzt gleich nochmal dazu, was danach mit ihr passierte, weil das wesentlich ist auch für diese Geschichte und auch warum wir diese Frau ausgewählt haben. Ne? Erst nochmal vielleicht dann zum Amtsenthebungsverfahren. Also es kam nicht zum Strafverfahren und das Amtsenthebungsverfahren ist ein politisches Verfahren, das ist kein juristisches Verfahren. Da ging es dann darum, so, wenn da die Möglichkeit besteht darauf, dass dieser Mann Meineid begangen hat und Strafvereitlung, das rechtfertigt ein Bestreben, hier eine Amtsenthebung anzustreben. So, ne? Und man braucht für so ein Amtsenthebungsverfahren, und das ist ja jetzt auch gerade wieder aktuell, ne? Donald Trump im zweiten Amtsenthebungsverfahren. Mhm. Wie groß ist die Chance, dass das tatsächlich zum Erfolg geführt wird? Man braucht im Senat eine Zweidrittelmehrheit. Und der ist meistens relativ ausgeglichen, wenn du natürlich Glück hast als Republikaner, 2/3 Mehrheit zu haben, dann strebst du natürlich eher das Amtsenthebungsverfahren an um einen demokratischen Präsidenten in die Knie zu zwingen. Das war hier nicht der Fall. Das Ergebnis war relativ knapp. Clinton wurde mit 55-45 Stimmen für nicht des Meineids schuldig befunden und 50-50 für nicht der Strafvereitelung. Also das ging fast 50-50 aus, so in einem Fall dann schon. Sehr am klar. Ende ist er da ganz gut bei rumgekommen, bis ja. auf... Also, naja, also du hattest ja auch noch mal gesehen, er hat ja dann später auch seine Zulassung als Anwalt verloren. Also, das Gericht hat ihn wegen Missachtung des Gerichts dann zu einer Geldstrafe verurteilt. Nochmal vielleicht zu dieser ganz dunklen Phase, ne, in der sie geflohen ist. Du hast es ja, diesen Witch Hunt hattest du ja gerade angedeutet. Sie flieht zu ihrer Mutter zunächst nach DC, kommt da unter bei der Mutter. Und in dieser Zeit ging es ihr so schlecht, dass die Mutter auch zu ihr sagte, Mädel, lass bitte die Tür auf, wenn du ins Badezimmer gehst, weil sie befürchtete, dass ihre Tochter sich das Leben nehmen könnte, Pulsadern aufschneiden und so weiter, während sie unter der Dusche steht. Also das war schon wirklich suizidgefährdende Phase. Wenn du dir vorstellst, innerhalb kürzester Zeit werden nicht nur Dinge, für die du dich schämst, sondern wirklich auch dann weltweit mit dem mächtigsten Mann der Welt dann alle Aufmerksamkeit auf dich gerichtet und du bist der Bimbo der Nation, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie sie sich geschämt haben muss. Und diese Scham wirkt bis heute. Also das ist wirklich ziemlich heftig gewesen. Sie hat dann, warum sie ihren Namen nicht geändert hat, hat vielleicht auch zwei Gründe. Das eine, sie hat nie geheiratet. Das andere, sie hat trotzdem ändern können. Sie hat auch versucht, zeitweilig aus diesem Namen Geld zu machen und ihre Geschichte zu erzählen. Aber da war sie einfach noch nicht stabil genug. Ne? Sie hat auch ein Unternehmen gegründet, Handtaschen entworfen und verkauft, war damit so ein bisschen, ja, medium erfolgreich. Einfach weil ihr noch dieses Image so ein bisschen anhaftete. Sie ist dann, weil sie es auch nicht mehr ausgehalten hat, nach London gezogen, hat dort dann nochmal einen Master in Psychologie draufgesetzt und hat dann eine Weile wirklich Ruhe um sich herum einkehren lassen. Und es gab diesen Tod eines jungen Studenten namens Tyler Clementi, der sie wieder hat aufwachen lassen, ne? Und so, jetzt ist mal Schluss. Ich muss meine Geschichte wieder zurückholen. Ich muss meine Seite erzählen. Ich muss gegen Cyberbullying und Cybermobbing eintreten. Tyler Clementi wurde gefilmt, ganz kurze Story, beim Geschlechtsverkehr mit einem Jungen. Und diese Aufnahmen sind ins Internet gelangt. Und genau, er hat dann diese Scham nicht ausgehalten und hat sich von der Brücke gestürzt. Und die Eltern haben dann, oder die Familie hat dann später eine Stiftung gegründet, eben gegen Cybermobbing. Und die Geschichte von Tyler hat Monika tatsächlich sehr berührt. Und sie hat dann beschlossen, so, jetzt ist Schluss. Ich muss was tun. Wir müssen ein humaneres Internet wieder haben. So, ich bin Patient Zero. Wer, wenn nicht ich, weiß, wie sich das anfühlt, da Botschafterin zu werden. Und genau, wer wissen möchte, wo sie wann noch überall war, auch Cameo-Auftritte in diversen Geschichten gehabt, um so ein bisschen mit Humor auch der Sache zu begegnen, was ihr manchmal gelang, manchmal auch überhaupt nicht. Sie hat auch in diesem TED-Talk, der von 2014 ist, eingangs gesagt, so, hey, ich bin Kulturgut, so Popkultur, ne? Ich komme in 40 Rap-Songs vor, das ist eine Adelung, so, ne? Dieser Name ist auch wirklich, jeder weiß Bescheid, wer Monica Lewinsky ist, so fast.
Absolut.
Und ich hole das jetzt zurück. Ich habe die größte Scham erlebt, die ein junger Mensch erleben kann, und ich habe überlebt. Ich bin da rausgekommen, so.
Ja. Und nichtsdestotrotz merkt man auch im TED-Talk, also ihr wurde ja dann auch ein posttraumatisches Stresssyndrom diagnostiziert, und dann hat sie auch gesagt, als ob jede Schicht meiner Haut und meiner Identität abgerissen worden seien.
Ja, das überlegt man, ne?
Also, ja, und es ist nicht vorbei, ne? Also sie hat das in einem Essay von 2018 geschrieben bei Guardian. Mhm. Ja. Und aber, ja. Sie kriegt immer
Monika fort.
Und das ist wichtig. Und sie merkt, dass es jetzt wichtig ist, rauszugehen und was Gutes zu tun. Ne?
Absolut. Und so langsam, na, trotzdem, das wird ihr immer anhaften und das wird ihr auch immer wieder begegnen. Ne? Jetzt, als dieses erste Amtsenthebungsverfahren von Donald Trump angestrebt wurde, hat jeder sie gefühlt auf Twitter getaggt und sie schrieb dann so, stimmt. Leute, ihr könnt auch über dieses Amtsenthebungsverfahren sprechen, ohne mich zu taggen. So, das letzte Mal war wohl Clinton. Und lasst mich bitte einfach in Ruhe. Also dieser Schatten verfolgt sie noch, aber sie ist trotzdem wieder ins Rampenlicht getreten. Und ich finde diesen TED-Talk wirklich bemerkenswert. Man hört ihr wahnsinnig gerne zu. Sie ist ganz ruhig. Sie ist durch die Scheiße durch. Sie weiß, wie das ist und kann jetzt aber doch auch mit stolz geschwellter Brust sagen, ich bin da durchgekommen. So. Es lohnt sich, auch die Stimme zu erheben und zu sagen, Schluss jetzt damit. So, wir müssen dieses Internet wieder menschlicher machen. Und zum Teil war es ja wirklich sehr, sehr anrührend, so was sie berichtet hat, wie es ihr auch ergangen ist. Und Leute haben sich die Tränen aus dem Gesicht gewischt. Also es war
Weil ich spreche auch mit so vielen Frauen in meinem Frauennetzwerk, die sich so, die genervt sind von der MeToo-Bewegung. Ne? Ja. Sie sagt aber auch darüber, erst jetzt beginne sie die Rolle des Machtgefälles zwischen Präsident und Praktikantin zu verstehen, schreibt sie. Es ist ein Machtgefälle, das auch viele MeToo-Leidensgeschichten prägt, ebenso wie die Verunglimpfung und Diskreditierung der Opfer.
Ja.
Und auch übrigens der Skandal. Wer hat darüber Bücher geschrieben? Männer oder Frauen? Es waren vorrangig Männer, sagt sie.
Das ist im Nachhinein, ne, da ist so viel aufgearbeitet worden, ihr ist so viel klar geworden, auch mit dem Abstand, klar, sie bezeichnet das als einen der größten Fehler, den sie begangen hat, mit dem Präsidenten etwas anzufangen, aber das ist auch einfach verständlich, man hat auch irgendwie ein großes Verständnis, gerade wenn man diesen TED-Talk gehört hat für dieses Mädchen, das sich einfach nur in ihren Chef verliebt und dann die größte Katastrophe auslöst, damit auch vor allem für sich persönlich, die man sich so vorstellen kann. Ne? Übrigens hat die Frau auch eine ganz tolle Schreibe. Es gibt einen ganz tollen Essay, den sie geschrieben hat für die Vanity Fair aus 2018. Und sie beschreibt da eine Situation, die ich ganz bemerkenswert fand. Und zwar sitzt sie mit ihrer Familie in einem Restaurant, ein Heiligabend 2018. Wer kommt an ihren Tisch? Ken Starr. Und erkundigt sich nach ihrem Befinden. Hallo, na, wie geht's? Und ich habe mir ja zwischendurch ein bisschen Sorgen um sie gemacht. Und sie sieht diesen Mann an und denkt, der besitzt gerade wirklich die Frechheit, nachdem er fast mein Leben zerstört hat und das meiner Familie, indem er mich so gedemütigt hat, hier an diesen Tisch zu kommen und zu fragen, wie es mir geht. Sie ist freundlich geblieben und schaut ihm so nach und es kam keine Entschuldigung. Ne? Also das ist wirklich phänomenal. Und das 20. Jahrestag der Clinton-Affäre 2018. Das nur am Rande. Ja, jetzt sind 22 Jahre vergangen. Wir erinnern uns hoffentlich auch an eine Monica Lewinsky, die aufgestanden ist. Und ich kann nur sagen, folgt ihr mal auf Twitter. Sie ist da sehr rege unterwegs und freut sich auf jede Unterstützung und über jede Unterstützung. Und schaut mal, was sie so macht und für welche Vereinigung sie sich einsetzt. Ganz, ganz großartige, tolle Frau, finde ich. Und danke, Milena, für den Vorschlag.
Ganz lieben Dank fürs Vorstellen, Katrin. Ich muss das jetzt erstmal sacken lassen und auch nochmal ein bisschen Nachrecherche betreiben. Und vielen Dank an euch da draußen. Gebt uns gerne Feedback und folgt ihr, wie Katrin gerade schon gesagt hat, auf Twitter. Und macht's gut, kommt gut durch die Zeit, bleibt zu Hause, stay safe and healthy.
Genau. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut.
Bis dann. Mal. Tschüss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.